Dieses Haus gehört nicht uns. Es gehört auch nicht dem Nordwestbund oder dem Mülheimer Verband. Es ist dein Haus. Und in deinem Haus dürfen wir gesegnet werden, weil du mitten unter uns bist und weil du durch den Heiligen Geist auch an unseren Herzen heute Morgen arbeiten und wirken möchtest. So segne jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist. Sei du auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sind, ganz besonders bei den Ängstlichen, die sich sorgen wegen der Corona-Pandemie. Du kennst sie alle, du kannst sie trösten, du kannst sie stärken, du kannst sie segnen. Wir wollen an sie denken, auch an unsere Kranken, die nicht mehr kommen können, aus gesundheitlichen Gründen. Erquick auch du sie heute Morgen, Herr. Wir haben einen wunderschönen Sonntag mit Sonnenschein. Das alleine kann unsere Herzen schon erheben. Wir preisen dich und geben dir alle Ehre jetzt für diese Zeit. Amen. Kennt ihr den Kolosserbrief? Habt ihr ihn schon mal gelesen? Der ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Ich habe so, als ich auf dem Stuhl saß, die Predigt wird heute aus dem Kolosserbrief kommen, aber mir fiel dann noch ein Kapitel früher ein. Ich versuche es mal freihändig. Da heißt es, wenn du mit Christus auferstanden bist, dann suche nur, was droben ist und suche nicht auf dieser Welt irdische Schätze. Erbarmen, Demut zieht an, Geduld und Sanftmut, Freundlichkeit und über alles zieht an das Band der Liebe. Wenn dann der Herr sich wird seinen Kindern offenbaren, so wirst auch du offenbar mit ihm. Was für ein herrliches Wort. Ich habe das ein bisschen freihändig erzählt. Das steht so nicht Wort für Wort drin, weil das ist die Essenz aus dieses Textes, das wir zum Lied gemacht haben. Als ich noch jung im Glauben war und viel Zeit hatte und frisch in der Gemeinde war, haben wir alles, was uns interessiert hat, sofort in ein Lied gemacht. Und da haben wir so, glaube ich, in der ersten Zeit an die 50 Lieder geschrieben, die alle nur Gottes Wort vertonen. Weil es uns einfach wichtig war. Und dieses Wort aus Kolosser 3, das ist mir bis heute extrem wichtig geblieben, neben einigen anderen Worten. Wir haben ja in der Bibelstunde gelernt gerade, wie wir denn beschaffen sein sollten, wenn wir evangelisieren wollen. Und ich hatte drei Punkte genannt. Der erste Punkt ist der, dass unser Glaube, mit dem wir nach außen auftreten, auch wirklich aus unserem Herzen kommt. Das ist kein Verstandesglauben, sondern das ist ein Glauben, der unser Herz erreicht hat und der aus unserem Herz auch wieder hervorkommt. Der zweite Punkt ist, dass wir beten für das, was wir tun. Ernsthaft beten für das, was wir tun. Und der dritte Punkt ist, dass unser Leben dann auch so aussieht, dass es mit Gottes Wort in Einklang steht. Der zweite Punkt, das Gebet. Wir reden laufend über das Gebet. Und ich könnte hier noch 3 Monate jedes Mal wieder auftreten und jedes Mal eine neue Predigt über das Gebet halten, weil so viel darüber in der Bibel steht. Heute Morgen habe ich ein Wort aus Kolosser 4, das ich mit euch teilen möchte. Und das hat die Überschrift, eine Tür für das Wort. Es hat also auch mit dem zu tun, was wir in den Bibelstunden machen, worauf wir uns vorbereiten. Es heißt hier in Kolosser 4, Abvers 2, haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich soll reden. Wandelt weise gegen die, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allerzeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Wie es um mich steht, wird euch alles kundtun, Tychikus, der liebe Bruder und getreue Diener und Mitknecht in dem Herrn, welchen ich habe darum zu euch gesandt, dass er erfahre, wie es sich mit euch verhält und dass er eure Herzen ermahne, samt Onesimus, Entschuldigung, ja, das sind die schweren Namen, Onesimus, dem getreuen und lieben Bruder, welcher von dem euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch kundtun. Ich möchte euch zu Beginn ein bisschen was über den Kolosserbrief erzählen. Ich sagte schon, er gehört zu meinen Lieblingsbriefen. Der Apostel Paulus schreibt an die Kolosser, haltet im Gebet und wacht mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue, um über das Geheimnis Christi zu sprechen, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich so offenbare, wie ich sprechen muss. Ist doch toll, oder? Haltet an am Gebet und ihr wisst, wie ihr sprechen müsst. Mit Gebet hat Paulus den Kolosserbrief angefangen. Er hat für die Kolosser gedankt, für ihren Glauben an Jesus Christus, für ihre Liebe zu allen Heiligen und für ihr herrliches Erwartungsgut in den Himmeln. Und er hat für sie gebetet in Kapitel 1, in den Versen 3 bis 5. Ja, er hat ihnen in Kolosser 1, Vers 9 geschrieben, dass er nicht aufhört, für sie zu beten und zu bitten, dass sie mit der Erkenntnis des Willen Gottes in aller Herrlichkeit und aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt würden, um des Herrn würdig wandeln zu können. Ich glaube, da müssen wir alle noch lernen. Da stehen wir noch ein Stück am Anfang. Die Erkenntnis des Willens Gottes bezieht sich an dieser Stelle nicht auf unsere persönlichen Angelegenheiten, sondern auf seinen Willen in Bezug auf seinen Sohn, in welchem und zu dem hin das All erschaffen ist. Sie sollen erkennen, dass Gott will, also die Jünger damals und wir heute, dass Jesus in allem der Erste werde, da die gesamte Vervollständigung Gottes ihr Wohlgefallen daran hat, in dem Sohn seiner Liebe zu wohnen und durch ihn das All mit sich auszusöhnen, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes, schreibt er auch in Kolosser 1. Nachdem der Apostel im Verlauf seines Briefes den Heiligen in Kolossee die überwältigende Größe und Herrlichkeit Christi, in welchem sie überaus gesegnet sind, sie sind sogar in Christus vervollständigt, heißt es in Kapitel 2, Vers 10, dargestellt hat, fordert er sie auf, nun ihrerseits nicht aufzuhören mit dem Beten und der Danksagung. Haltet an im Gebet und wachet darin mit Danksagung, haben wir gehört. An die Gläubigen in Rom hatte Paulus schon geschrieben, im Gebet anzuhalten in Römer 2, Vers 12 und im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18 ist zu lesen, betet unablässig, danket in allem. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Alle Zeit, in allem und für alles, heißt es in Epheser 5, Vers 20. Zu beten und unseren liebenden Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu danken. Er fängt also damit an, dass wir nicht unsere Sorgen vortragen, unsere Probleme, unser Jammertal, sondern er fängt damit an, dass er sagt, nun dankt mal Gott für das, was er für euch getan hat. Zuerst. Das ist die Grundhaltung, sollte sie sein, eines jeden im Alltag, der sich im geliebten Sohn mit dem überfließenden Reichtum aller geistlichen und überhimmlischen Segnungen begnadet weiß. Hat Gott euch Gnade geschenkt? Seid ihr gesegnet? Gesegnete im Herrn? Auch wenn nicht immer alles nach euren Wünschen läuft? Selbstverständlich kann man nicht fortwährend beten, denn wir haben ja unsere täglichen Aufgaben mit Konzentration zu tun. Da gab es ja auch so einen Helden, in Hamburg, der hat den Wecker erfunden und verkauft, der alle 10 Minuten klingelt, damit man das Beten nicht vergisst. Da habe ich gedacht, wenn ich so einen im Haus hätte, den hätte ich wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen. Da kommt es ja zu nichts anderem mehr. Aber heutzutage kann man ja mit allem Geld verdienen. Aber die Haltung der Unterordnung, des Vertrauens, der Dankbarkeit und des Lobpreises, das kann doch dauernd unser Befinden sein. Und dann können wir auch jede Gelegenheit wahrnehmen, um zu beten. Mit dem Munde dürfte das häufig nicht möglich sein. Aber im Herzen können wir immer wieder beten. Auch alle unsere Gedanken sollen wir vor dem Angesicht Gottes abwägen, sodass sie von seinem Wort bewertet werden und der Friede Gottes der Friedensrichter in unseren Herzen werde, heißt es in Kolosser 3, Vers 15. Damit wir zu Entschlüssen kommen, die der Wahrheit und der Liebe und dem Frieden und der Versöhnung Gottes dem Menschen entsprechen. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 18, betet zu jeder Gelegenheit im Geist. Im Geist. Habt ihr schon mal im Geist gebetet? Im Geist, das heißt Geist geleitet, dem Geist gehauchten Wort Gottes gemäß. Das muss nicht hörbar sein. Es muss stattfinden. Haltet an am Gebet. Wie hält man denn darin an? Indem man nicht nachlässt und das Gebet zu einem wesentlichen Teil seines Glaubenslebens würdigt. Wachet darin. Wie wacht man im Gebet? Es geht hierbei darum, dass man wachsam ist und aufpasst, damit man den Kriegslisten des Widerwirkers nicht erliegt, heißt es in Epheser 6, Vers 11. Damit uns niemand beraubt, wegführe durch Philosophie und leere Verführung gemäß der Überlieferung der Menschen, heißt es in Kolosser 2, Vers 8. Und damit wir nicht vom Evangelium des Apostels Paulus, von dem Wort Gottes für die gegenwärtige Frist abweichen. Mit Danksagung sollen wir wachen. Danksagen ist das Wesentliche. Und darum fängt Paulus hier im Kolosserbrief damit an. Danken hält uns wach, weil es uns mit Zuversicht und Freude und unsere erfüllt und unsere Entmutigung verhindert. Der Widerwirker, der Durcheinanderbringer, der will uns einreden, dass unsere Mühe im Herrn vergeblich sei und uns auf diese Weise kraftlos machen. Danken aber kräftigt uns. Viele Male fordert uns der Apostel Paulus zum Danken auf, denn die Wege Gottes sind höher als unsere und seine Gedanken allesamt sind sie erhaben. Da heißt es schon in Jesaja 55 im Alten Bund. Und unser herrlicher Gott und Vater erweist seine Treue und erfüllt alle seine Verheißungen in Christus. Er bringt alle zum Ziel und vollendet alles in Herrlichkeit in Jesus Christus, wenn wir an ihm bleiben. Danksagung lässt uns im Gebet anhalten und darin wachen. Wo der Dank fehlt, erlahmt alles. Aber wenn wir so unsere Probleme haben, vergessen wir das gelegentlich. Paulus schreibt weiter, bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Die Fürbitte für den Apostel und seine Mitarbeiter oder auf die Gegenwart bezogen für seine Nachahmer, alle Gläubigen sollen ihm ja nachahmen, soll einen bedeutenden Teil der Gebete der Heiligen einnehmen. Mehrfach bittet Paulus um Fürbitte, so in Thessalonicher 2. Im Übrigen, Brüder, betet für mich, damit das Wort des Herrn so renne und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir vor ungehörigen und bösen Menschen geborgen werden, denn der Glaube ist nicht allen eigen. Brüder und Schwestern, Geschwister, betet auch für uns. Für die, die nach draußen gehen und die aktive Arbeit an denen tun, die Jesus noch nicht kennen. Auf den Gott verlassen wir uns, dass er uns auch noch weiterhin bergen wird, indem auch ihr durch euer Flehen für uns hilfreich mitwirkt, damit ihm für uns in vielen Gebieten und von vielen Angesichtern wegen der uns erwiesenen Gnadengabe gedankt werde. Und in Epheser 6, Vers 18 bis 20 heißt es, in allem seid dazu zum Beten anhaltend wachsam, auch im Flehen für alle die Heiligen und für mich, sodass mir beim Auftun meines Mundes der rechte Ausdruck gegeben werde, um das Geheimnis des Evangeliums, das ist die Versöhnung Gottes mit der Welt, in Freimut bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in der Kette bin, damit ich in der Verkündigung desselben so freimütig reden möge, wie ich sprechen muss. Was für ein Wort steht hier. Das macht uns deutlich, das Beten ist noch wichtiger als das Hingehen. Das Beten ist die Voraussetzung, dass ich gehen kann. Und mein Lehrer, mein Missionslehrer hat schon damals gesagt, wenn ich gehen kann, kann beten. Und deswegen ist auch niemand ausgeschlossen. Nicht jeder kann losgehen, aus welchen Gründen auch immer. Die können unterschiedlich sein. Aber beten kann jeder. Selbst der krank im Bett liegt, kann beten. Um was sollen wir beten? Damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Wenn Gemeinde Jesus wachsen soll, muss eine Tür für das Wort aufgehen. Als Paulus für das Evangelium des Christus nach Troas gekommen war, hatte sich dort eine Tür im Herrn aufgetan. In Ephesus war es sogar eine große und wirksame Tür. Genau das ist auch unser Herzenswunsch, nämlich, dass sich eine Tür für das Wort auftue, dass uns also die Möglichkeit eröffnet werde, das Wort Gottes mündlich oder schriftlich zu verbreiten, dass es uns geschenkt wird, das Wort Christi einem Fragenden zu erklären oder in einem Kreis von Zuhörern darzulegen, einem Belasteten zuzusprechen oder sonst wie in Wort und Tat zu bezeugen. Das ist nicht Pastorendienst, jedenfalls nicht alleine. Das ist eine Ansage an den Leib Christi. Die Pastoren sind in erster Linie dazu da, die Gemeinde dazu zu motivieren und es ihnen vorzuleben. Aber Pastoren, Prediger, Gemeindeleiter, Älteste, das sind keine Solokandidaten, sondern die sind damit beschäftigt, mitzuhelfen, Gemeinde Jesu so zu bauen, wie er sie haben will. Es gilt in unserem Herzensanliegen, unser Gebet, unserem Gott und Vater vorzutragen, ihn, den alles Bewirkenden, den alles Schenkenden, den alle Ereignisse Herbeiführenden zu bitten, anhaltend mit Danksagen zu bitten. Beachten wir nun, was das besondere Ziel des Fürbitteanliegens von Paulus hier ist. Denn er schreibt, er will über das Geheimnis Christi sprechen, um dessen Willen er auch gebunden ist. Er ist nicht gebunden wegen des Evangeliums, an das Zehntausende unter den Juden glauben. Es ist nicht das Evangelium der Beschneidung, sondern es ist das Evangelium um seines Willens. Das Evangelium der Unbeschnittenheit, das Jesus überaus hohe Größe und Herrlichkeit bekannt macht. Paulus will nicht nur ganz allgemein Christus verkündigen, sondern er möchte ihn in seiner überhimmlischen Erhabenheit, er will über das Geheimnis Jesu sprechen. Alle Mächte dieser Welt und die geistlichen Mächte der Bosheit, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, versuchen das zu verhindern, nach Epheser 6, Vers 12. Und guckt euch unsere Weltlage an. Umso mehr sollten wir es uns angelegen sein lassen, unseren Gott und Vater zu bitten, dass er den Nachahmern des Apostels Taubtür und Tor für die Verkündigung des Geheimnisses des Christus eröffne. Wir sind alle angesprochen, sage ich nochmal. Was ist denn das Geheimnis des Christus? Es umfasst seine überaus hohe Erhöhung zur Rechten des Vaters inmitten der überhimmlischen, hocherhabenen, über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit, Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt wird, erhaben ist. Er wurde mit einem Namen begnadet, der über jedem Namen ist. Jede Zunge wird ihm huldigen. Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters, heißt es in Philipper 2, Vers 9. Es umfasst seine Mittlerschaft, und zwar bei der Schöpfung, denn das All ist durch ihn erschaffen, heißt es in Kolosser 1. Bei der Erlösung der vielen, in der Rettung aller zum Abschluss der Zeit, in der Aussöhnung aller Geschöpfe mit Gott und seine Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen überhaupt. Gott spricht durch sein Wort, Jesus zu uns, und wir beten zu ihm, durch ihn zum Vater. Jede Frucht, die wir bringen, ist uns durch Jesus Christus geschenkt. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und das Gepräge seines Wesens. Das Geheimnis des Christus umfasst des Weiteren seine Hauptschaft über alle Fürstlichkeiten und Obrigkeiten und über seine Körperschaft, die herausragende Gemeinde, die herausgerufene Gemeinde. Herausragend wird sie vielleicht noch werden in der Ewigkeit, sowie die zukünftige Aufhauptung des Alls in Christus, sagt Epheser 1, Vers 10. Also jedes Geschöpf wird in Christus sein Haupt finden, heißt das. Das Geheimnis umfasst Jesu Erstlingschaft in allem. Er ist der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. Er ist der Erste in der herausgerufenen Gemeinde. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Das Geheimnis des Christus schließt weiterhin ein, dass er die Vervollständigung aller ist, denn in ihm wohnt die Vervollständigung der Gottheit körperlich. Und wir sind in ihm vervollständigt, heißt es in Kolosser 2, Vers 10. Er vervollständigt das All in allem, und die gesamte Vervollständigung Gottes hat ihr Wohlgefallen daran, in ihm zu wohnen. Als ich meine Schwiegereltern kennenlernte, war der erste Satz, den meine Schwiegermutter sagte: Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Toller Satz, ne? Ich war ein bisschen irritiert. Ja, Sie müssen doch irgendwas mit unserer Tochter gemacht haben. Ich sage, wieso? Ja, sagt sie, wir hatten uns gerade damit abgefunden, dass unsere Kinder von uns nichts mehr wissen wollen. Und jetzt kommt meine Tochter und nimmt mich in den Arm. Was haben Sie gemacht? Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe ihr etwas erzählt aus dem Geheimnis Jesu. Und meine Schwiegermutter, die ja katholisch war, die hat fast einen Kopfstand gemacht, als sie das gehört hat. Das konnte sie ja schon gar nicht mehr fassen. Sie gesagt, was, wie, wo, was? Aus dem Geheimnis Jesu, das interessiert mich. Und ruckizucki haben die sich bekehrt, weil sie die Veränderung gesehen haben. Ja, betet für uns, dass ich eine Tür für das Wort auftue. Nicht nur bei unseren nächsten Verwandten, vielleicht auch bei denen, die wir heute noch gar nicht kennen. Offenbar machen will der Apostel das Geheimnis Christi nicht nur einfach bekannt machen, sondern zeugnishaft zum Aufleuchten in den Herzen der Menschen bringen. Er will es scheinen lassen, damit man zur geistlichen Erkenntnis darüber kommt. Er will es auch nicht nur einfach enthüllen. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, unterscheidet zwischen Offenbaren und Enthüllen. Enthüllen bedeutet die Verhüllung oder die Decke wegnehmen, damit etwas sichtbar wird. Offenbar machen aber besagt, dass es in die Herzen scheint. Hören wir nun die Verse 2 bis 4 nochmals im Zusammenhang, wo es heißt, haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue, um über das Geheimnis Christi zu sprechen, um dessen Willen ich euch gebunden bin, damit ich es so offenbare, wie ich sprechen muss. Unserem Gott und Vater sei Dank, dass das Geheimnis Christi immer noch und immer wieder verkündigt wird. Für die Welt draußen ist das alles geheimnisvoll. Und weil sie es nicht entwirren können, das Geheimnis nicht lüften können, halten sie es oft für Märchen. Aber es geht doch darum, was wir im Vers 5 lesen, und das betrifft uns wieder. Wandelt in Weisheit vor denen, die draußen sind, die Gelegenheit auskaufend. Nun geht es darum, die Weisheit, die angesichts des Geheimnisses in Christus und damit des herrlichen Vollendungszieles Gottes in uns Raum gewinnt, zum Ausdruck zu bringen. Die Weisheit, die uns in der Erkenntnis des Evangeliums, der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes, mit dem Paulus betraut wurde, zuteil wurde, dass wir das in die Tat umsetzen. Weise sollen wir in unserem Lebensweg gehen, wie Paulus auch in Epheser 5, Vers 15 bis 17 schreibt, wo er sagt, daher gebt daher Acht, Brüder, wie ihr genau wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr jede Gelegenheit erkauft, denn die Tage sind böse. Deshalb werdet nicht unbesonnen, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Jakobus fragt, wer unter euch ist weise und ein dem Glauben meisternder? Der zeige durch sein edles Verhalten seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Deswegen habe ich am Anfang die drei Punkte zusammengestellt, die uns beflügeln sollen, ernsthafte, ehrliche Jünger Jesu und glaubwürdige Zeugen zu sein. Außerdem hat Paulus gesagt, dass sie sich das Wort Christi reichlich und nicht spärlich innewohnen lassen und sich auch gegenseitig in aller Weisheit belehren und ermahnen sollen. Das ist ja schon wieder eine Schwierigkeit für uns, ne? Wer lässt sich schon belehren? Wer lässt sich schon ermahnen? Ihr seht, wir sind nicht fertig. Wir sind unterwegs. Gemeinde auf dem Weg ist die richtige Formulierung. Und wir sind Lernende. Als solche in der Weisheit gegründete, kann Paulus uns nun auffordern, wandelt in Weisheit, bewährt euch in Übereinstimmung mit dem Wort Christi, wirkt aufgrund der euch geoffenbarten Weisheit. Wandelt im Geist vor denen, die draußen sind. Draußen sind sie außerhalb der herausgerufenen Gemeinde. Die doch nicht Berufenen. Die Ungläubigen. Wie wandeln wir in Weisheit vor ihnen, in einer Weisheit, die sich für sie entfaltet, um sie zu gewinnen? Die Weisheit streitet nicht, sie setzt nicht Menschenweisheit gegen Menschenweisheit, sondern sie bezeugt Christus, unseren Herrn, in seiner Herrlichkeit. Die Weisheit empfiehlt sich jedem Gewissen der Menschen durch die friedevolle Offenbarung der Wahrheit vor den Augen Gottes, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 2. Die Weisheit gegenüber den nicht herausgerufenen rechnet damit, dass unter ihnen Auserwählte sind, die Gott durch unseren Dienst berufen wird. Paulus erduldete alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung erlangen. die in Christus Jesus ist, samt aller Herrlichkeit. Und schließlich wird die Weisheit in ihrer Liebe zu den Nichtauserwählten nicht zu Schanden werden, denn Gott ist der Retter aller Menschen, nicht nur der Gläubigen, steht in 1. Timotheus 4, Vers 10. Wandelt in Weisheit, die Gelegenheit auskaufend. Möge unser Herr und Heiland es uns schenken, die Gelegenheiten zur Offenbarung des Geheimnisses Christi in der jeweiligen Situation unserer persönlichen Beziehungen, unseres gesellschaftlichen Umfelds zu erkennen und auszuschöpfen. Paulus sagt, haltet zu diesem Zweck an am Gebet und wacht darin mit Danksagung, damit ihr die Gelegenheit seht und nutzt. Er schließt sich in Vers 6 an. Euer Wort soll alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt, wissend, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wenn unser Wort das Wort Gottes ist, das der Apostel Paulus uns offenbaren durfte, dann ist es in der Gnade. Als in der Gnade Gerettete, Gerechtfertigte, Versöhnte und Geliebte dürfen wir gar nicht anders handeln können, als den Menschen in der Gesinnung der Gerechtigkeit, der Versöhnung und der Liebe entgegenzutreten. Das kostet Überwindung, gelegentlich. Ich sage es immer ganz positiv, es auch mit originellen Zeitgenossen zu tun. Aber wenn wir geistlich gesinnt sind, werden wir üble Worte nicht mit üblen vergelten, sondern sanftmütig und gelinde sein, geduldig und bereit, für den anderen da zu sein und unsere Zeit und Kraft, vielleicht auch unser Geld einzusetzen. Schätzen wir bei all diesem Tun das Wort nicht gering ein, denn die anderen orientieren sich auch an dem, was wir sagen, und möge unsere Rede, so vielgestaltig sie auch sei, das Wort Gottes wiedergeben. Denn allein das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und gibt dem Zeugnis unseres Verhaltens erst die Wirkung. Unser Gnadenwort soll mit Salz gewürzt sein. Statt gewürzt kann man auch zubereitet sagen. Salz ist das Symbol für Reinigung und Läuterung, für das Verhindern von Fäulnis und Verderbens. Salz ist ein Symbol für die Wirkung der Wahrheit, denn nur die Wahrheit des Wortes Gottes kann unsere Gedanken läutern und unseren Wandel reinigen. Die Wahrheit des Wortes Gottes hindert das seelische, fäulniserregende Element. Salz ist des Weiteren ein Symbol für geistliche Zucht. Denn das Salz, das unser Gott und Vater auf unserem Lebensweg in unser Fleisch streut, hemmt unsere fleischlichen Bestrebungen. Wie viele Menschen sind heute seelisch gestrickt? Seelisch. Und unsere Seele ist immer gefährdet. Sie kann schnell ein Eingangstor für den Durcheinanderbringer sein. Unsere Seele ist gut und schön. Sie ist auch verantwortlich für unsere Empfindungen, hoffentlich auch für die Freude in unserem Leben. Aber entscheidend ist das geistliche Wort. Euer Wort sei allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Ist also kein seelisches Gerede. Die Wahrheit des Wortes Gottes und der Gesinnung Christi entbehrend. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern nur ein gutes, wenn es der Auferbauung bedarf, damit es den Hörenden Gnade gebe, schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 29. Da muss ich sagen, da bin ich auch noch nicht vollkommen. An dem Punkt muss ich auch noch lernen. Was wir auch sagen, sollen wir nicht mit Worten aussprechen, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie uns lehrt, indem wir geistliche Dinge mit angemessenen Worten erklären. Aber jetzt nicht als theologischen geschliffenen Vortrag. Das ist damit nicht gemeint. Aber wenn wir unser Zeugnis geben, wie wir Jesus kennengelernt haben, wie er unser Leben verändert hat, was es aus uns gemacht hat, und Menschen einladen, dann sollen wir das mit geistlichen Worten tun. Wenn ich mir das manchmal so im Fernsehen ansehe, die nächtlichen Bibelprogramme, dann schüttel ich mit dem Kopf. Was nützen uns diese modernen Geschichten, die moderne Wortwahl, die riesige Menschen anlocken, die sich wohlfühlen, weil wir einen tollen Musikstil haben, weil wir ganz modern gekleidet sind, wie auch immer. Und dann haben wir irgendwann eine Giga-Gemeinde. Schaut, eine Giga-Gemeinde ist eine Gemeinde, in der mindestens 20.000 Leute sind. Das ist eine Giga-Gemeinde. Aber dann ist die Frage immer noch, sind das alles Christen? Oder sind das Menschen, die einfach seelisch angesprochen worden sind? Schaut euch die Giga-Gemeinden 20 Jahre an und das, was uns mitgeteilt wird. Schaut euch an, was diese Woche in IDEA geschrieben wird zum Thema Hillsong. Schaut es euch an. Ich sage es nicht mehr, ich werte es nicht, auch nicht abwertend, aber schaut euch an, was da gerade kommt. Und das ist kein Einzelfall. Das erleben wir immer wieder. Was wir brauchen, sind gnadenreiche Worte, zubereitet mit Salz. Paulus schreibt weiter, wissend, wie ihr jedem antworten sollt. Die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt reden und antworten können, ist das Wissen, dass wir in der Gnade sind und dass wir die Gnade haben. Paulus schreibt diesbezüglich in 1. Korinther 2, Vers 12, wir aber erhielten nicht einen Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott aus Gnaden gewährt ist. Der Geist Gottes vermittelt uns das feste Wissen, die Sicherheit des Wissens, das wir uns allerdings aneignen müssen. Paulus spricht gegenüber den Römern von der Lehre, welche sie lernten. Und für uns bedeutet das, dass wir uns auch die Gnade genehmigen, regelmäßig ins Wort Gottes zu schauen und nicht nur am Sonntag die Predigt anzuhören, sondern uns auch selbst mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und zu lernen. Die Kolosser lernten von Epaphras, schon wieder so ein komischer Name, das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Wer die Lehre des Apostels Paulus nicht kennt, hat auch nichts zu sagen. Und wenn ein solcher etwas sagt, dann ist es bestimmt salzlos und nicht in der Gnade. Wir sollen Antwort geben können. In den Versen 7 bis 9, und damit komme ich zum Schluss, kommt Paulus nun auf die Überbringer seines Briefes an die Kolosser zu sprechen. Alle meine Angelegenheiten wird euch Tychikus bekannt geben oder bekannt machen. Der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave im Herrn, den ich eben deshalb zu euch sende, damit ihr erfahrt, was euch betrifft, und der euren Herzen zuspreche, gemeinsam mit Onesimus, dem getreuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch mit allem bekannt machen, was hier vorliegt. Tychikus trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Er heißt auf Deutsch der Beglückte, der den Kolosserbrief und den Epheserbrief von Rom nach Kleinasien bringen darf. Auch jeder von uns darf sich glücklich schätzen, wenn er den geistlichen Reichtum dieser Briefe seinen Mitmenschen bringen darf. Tychikus ist ein Mitarbeiter des Apostels Paulus aus der Provinz Asien. Er ist ein geliebter Bruder, ein treuer Diener und ein Mitsklave im Herrn. Und weil Jesus sein Herr ist, deshalb reiften in ihm diese Eigenschaften und wuchs in ihm seine Eignung für den Dienst. Diesen sendet Paulus zum einen, damit die Geschwister in Kolosse den Stand seiner Angelegenheiten hören. Des Tychikus Bericht könnte etwa so gelautet haben, wie Paulus an die Philipper geschrieben hat. Was heißt, ich beabsichtige aber, Brüder, euch erkennen zu lassen, dass meine Angelegenheiten eher zur Förderung des Evangeliums geführt haben, sodass bei dem ganzen Prätorium, also im ganzen Regierungssitz und allen übrigen meine Fesseln als um Christi willen offenbar geworden sind. Durch meine Fesseln entmutigt. Also er bezieht sich darauf, ich bin gebunden in Christus. Wagt es nun die Mehrzahl der Brüder umso mehr, im Vertrauen zum Herrn gestärkt, furchtlos das Wort Gottes zu sprechen. Zum anderen sendet Paulus den Tychikus, damit ihr erfahrt, was euch betrifft und er eurem Herzen zuspreche. Heute sind wir es, die geschickt werden, das Wort Gottes in Wahrheit zu verkünden. Euch betreffen die herrlichen geistlichen und überhimmlischen Segnungen in Christus Jesus, die euch im Kolosserbrief offenbart wurden. Euch betrifft das Christusgeheimnis. Tychikus wird eurem Herzen damit zusprechen. Und er reist nicht allein. Mit ihm ist Onesimus, der treue und geliebte Bruder, der entlaufene Sklave des Philemon, den Paulus in seinen Fesseln für Christus gewann und jetzt an seinen Herrn zurückschickt. Einst war Onesimus unbrauchbar, wie wir. Jetzt ist er sowohl dem Paulus wie auch dem Philemon wohl brauchbar. Und für alle ein Vorteil. Onesimus bedeutet nämlich auf Deutsch vorteilhaft. Tychikus und Onesimus werden gemeinsam alles erzählen, was in Rom vorliegt. Das gemeinsame Zeugnis wird ein eindringliches Bild zeichnen. Der Brief des Paulus und ihr Bericht werden zur Förderung der Heiligen in Kolossä und zum Lobpreis und zur Verherrlichung des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus sein. Und dieses Wort ist das Wort für uns heute Morgen. Das Wort für uns zum Nachdenken und zur Selbstüberprüfung. Wo bin ich? Was mache ich? Was tue ich? Was sind meine Gedanken? Gehe ich im Alltag mit Weisheit voran oder passe ich mich der Welt an, um nicht aufzufallen? Ich wünsche mir und bete, dass wir als Gemeinde lebendige Zeugnisse werden, so wie es uns im Wort Gottes vorausgesagt ist. Amen. Jesus, hab Dank für das Wort heute Morgen. Ein Wort, das auch wieder gewiss nicht einfach ist. Vielleicht nicht einfach zu verstehen, noch viel schwieriger es zu befolgen. Wie gut, dass du uns in deinem Wort gesagt hast, dass du uns hilfst, dass wir nicht alleine sind, dass es darauf ankommt, dass wir das Gute wollen. Und das Gute ist das, was du uns in deinem Wort vorträgst, dass wir das wollen. Ohne Wenn und Aber, wir wollen es einfach. Das wird uns nicht unsere Freude nehmen. Das wird uns auch nicht unseren Spaß am Leben nehmen. Aber es wird uns geistlich wachsen lassen zum Dienst für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Und darum segne du uns, jeden Einzelnen, der das gehört hat und jedem, der es im Internet nachhören wird, dass wir uns Gedanken darüber machen, was du uns vorlegst und dass wir eine Antwort finden, eine Antwort, die dir gemäß ist. Segne du uns. Amen. Amen.